trockenen Mund. Wer Silvester da war, weiß, worum es geht. Ja, wenn man den Tannenbaum anguckt, der sah auch schon grüner aus. Und eine Lichterkette hat sich auch schon verabschiedet. Es scheint, dass Weihnachten zum Ende kommt. Vorgestern, als ich hierher gefahren bin, ist mir auch auf der Schützenstraße, mitten auf der Straße, ein Tannenbaum entgegengeweht. Die Leute stellen schon die Bäume raus, Weihnachten kommt zu Ende, aber heute ist ja noch eigentlich mal ein Weihnachtstag, wenn man das so will. Also die Katholiken nennen das Heilige Drei Könige, die Evangelischen nennen es das Epiphaniasfest, das Erscheinungsfest. Und deswegen haben wir auch diesen Bibeltext gehört von den drei Weisen aus dem Morgenland, die gekommen sind, um Jesus anzubeten. Das Erscheinungsfest, das Licht ist in die Dunkelheit gekommen. Aber das ist heute nicht das Thema. Das Thema heute ist die Jahreslosung. Und ich habe das mal so tituliert, die Suchaktion beginnt. Eigentlich wollte ich es nennen, die Jagdsaison ist eröffnet. Aber ich wusste nicht, ob das so gut ankommt. Deswegen habe ich mich für die Suchaktion beginnt. Und die Losung, die steht im Psalm 34, Vers 15, und wir haben sie schon mehrmals gehört heute. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Also es kommt beides vor, die Suchaktion und die Jagdsaison. Und wenn wir mal so in unser Leben, in unseren Alltag reingucken, da gibt es ja viel mehr Jäger als Sucher, ne? Jäger, da gibt es zum Beispiel die Schnäppchenjäger, die Leute, die immer versuchen, irgendeinen guten Deal zu finden, ob es jetzt im Internet ist oder im Laden ist, und ein Schnäppchen, dann kann es mal so zugehen wie dort auf dem Bild. Also es gibt die Schnäppchenjäger oder es gibt die Jagdflieger, die im Flugzeug sitzen und irgendwie in der Luft Dinge jagen. Aber es gibt ja auch die Hetzjagd, eine unschöne Sache, ne? Hetzjagd, entweder, dass man im Wald hier die Jäger mit den Hunden das Wild hetzen und jagen, aber die Hetzjagd, haben wir letztes Jahr auch gesehen, kann auch auf der Straße stattfinden, wenn deutsche Ausländer jagen. Auch Hetzjagd gewesen, unschön. Aber bei den Deutschen sehr beliebt bei den Deutschen, ist die Jagdwurst. Also das ist keine Wurst, die jagt, sondern das ist diese berühmte Wurst, die vielen Deutschen gut schmeckt, ein gutes Essen. Und dann hat man vielleicht auch so ein, wenn man zu viel davon isst, ein Völlegefühl, kennt man jetzt von Weihnachten oder Neujahr. Man hat zu viel gegessen, Völlegefühl, und da hilft natürlich der Jägermeister. Aber wenn man noch so weiterdenkt, was es so für Jäger gibt, dann gibt es die hier und die sind schon eine Nummer für sich. Das sind nämlich die Schürzenjäger. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Schürzen jagen. Aber nein, das ist, für die Deutsch nicht als erste Sprache haben, sind Männer, die immer Frauen nachlaufen, die Schürzenjäger. Das kann man ja von dem Wort eigentlich so nicht ableiten, ne? Aber bei aller Jägerei, Jagen und Frieden, das ist ja irgendwie paradox, oder? Jagen und Frieden, das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Und deswegen habe ich mich letztendlich für den Titel Die Suchaktion beginnt entschieden. Jagen kommt nämlich in diesem Psalm nur einmal vor. Und Suchen kommt dreimal vor. Dreimal kommt Suchen vor. Wenn man den ganzen Psalm liest, fällt einem da auf, dass mehrere Dinge wiederholt werden, mehrere Worte. Und wir wollen jetzt zusammen diesen Psalm, ich lese diesen Psalm vor, ihr könnt mitlesen hier, und achtet doch mal darauf, welche Worte wiederholt werden. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er weggehen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte auf der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus allem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eins zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Also jetzt beginnt die Suchaktion. Und wenn man etwas sucht, dann muss man eigentlich wissen, wen oder was suchen wir überhaupt? Ihr kennt das vielleicht. Ihr seid zum Geburtstag eingeladen und ihr braucht ein Geschenk. Und ihr habt überhaupt keine Ahnung, was man den Menschen schenken kann. Heutzutage ist es ja so, dass die meisten Leute haben alles, was sie brauchen. Also geht man in die Stadt und sucht ein Geschenk. Und man rennt von einem Geschäft ins andere und ist einfach irritiert. Was soll ich dieser Person nur schenken? Und man hat keine Ahnung. Und während man so von einem Geschäft ins andere läuft, kommt in einem irgendwann die Verzweiflung hoch. Und denkt sich, was schenke ich nur? Und dann kommt Panik auf und man denkt, ich finde nichts. Und dann macht man einfach einen Frustkauf. Man kauft irgendetwas. Und während man dann später das Geschenk überreicht, entschuldigt man sich gleich automatisch und sagt, ich hoffe, du kannst es gebrauchen und ich habe mir das und das dabei gedacht und versucht, sein Geschenk zu erklären. Und deswegen ist es wichtig, eigentlich zu wissen, was wir suchen. Das macht es nämlich viel einfacher. Wenn wir für uns was Bestimmtes kaufen wollen, dann haben wir eine Idee. Und dann gehen wir gezielt in einen Laden und wir bezahlen es und dann gehen wir raus. So machen wir Männer das. Bei den Frauen ist es manchmal etwas anders noch, ne? Bei den Frauen ist das so, wenn sie zu ihrem Mann sagen, wenn sie eine Androhung machen, Einkaufsbummel, dann ist bei den meisten Männern schon so ein kleiner Horror da, ne? Oh je. Aber normalerweise, wenn man weiß, was man will, man geht dorthin und man kauft das und dann geht man wieder raus, weil man weiß, was man sucht. Also die Suche bzw. die Jagd wird effektiv. Sie wird effektiv und schnell, denn wir wissen, was wir suchen, was wir jagen. Und wenn wir nicht wissen, was wir suchen, dann kann das passieren. Wir sind auf der Jagd nach dem hier. Wir wollen einen Löwen jagen. Aber wenn wir nicht genau wissen, was wir da machen, dann kann es sein, dass wir am Ende das hier fangen. Es ist also wichtig zu wissen, was suche ich überhaupt? Von was sprechen wir hier überhaupt? Und jetzt ist es also wichtig, uns mal den Psalm anzugucken, wo wir aufgefordert werden, den Frieden zu suchen, den Frieden nachzujagen. Und als David diesen Psalm schrieb, da war ihm gerade Angst und Bange. Es war eine der dunkelsten Erfahrungen und schrecklichsten Erfahrungen in seinem Leben. Er war nämlich unterwegs, er musste flüchten und er war unterwegs und war beim Philisterkönig Achash. In diesem Psalm bekommt dieser König einen Ehrennamen, nämlich Abimelech, aber eigentlich heißt er Achash. Und er war einer der Feinde Israels. Und irgendwie, wir wissen auch nicht warum, aber plötzlich war David bei diesem König. Und seine Diener, seine Beamte, die gucken den David an und sagen, ey, der kommt uns doch bekannt vor. Irgendwo kennen wir doch her. Und dann fiel es ihnen ein. Da gab es doch diesen Schlager, diesen Hit, der überall im Radio gespielt worden ist. Und der hieß, König Saul erschlug 1000 und David aber 10.000. Das war so ein Hit, der ging durch alle Lande, den kannte jeder. Und der fiel denen ein, diesem bekannten Schlager. Um nicht aufzufallen, stellte sich jetzt David wahnsinnig. Und König Achash, der hat dann gedacht, oh, ich habe genug von diesen Leuten um mich herum, schick den bloß weg. Und dann konnte er gerettet werden. Und in dieser Situation, wo er Angst und Bange war, wo er keinen anderen Ausweg sah, er hatte ja schon so gekämpft und er hatte doch Gottes Allmacht schon gesehen und musste sich jetzt verrückt stellen, wahnsinnig stellen, König David, und hat aber erlebt, dass Gott ihn trotzdem da aus der Mitte seiner Feinde herausholt. Und so schreibt David nun diesen Psalm. Und er beginnt diesen Psalm mit den Worten, ich will den Herrn loben. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Und wenn wir das sehen, ich will, sein Lob soll, meine Seele soll, dann ist das ein Entschluss, den David hier fasst. Er will Gott loben und er will nicht beeinflusst werden von seiner Angst und seiner Sorge. Wir wissen nicht, was dieses Jahr alles auf uns zukommt. Und ist auch gut so. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist manchmal da so eine, ja, so ein mulmiges Gefühl, was wird das Jahr mit sich bringen? Werde ich gesund sein? Wird alles gut klappen, was wir uns vorgenommen haben? Was wird kommen? Man hat so Angst, was das Neue bringen will. Und wir können von David heute Morgen lernen, dass wir heute Morgen einen Entschluss fassen. Ich will den Herrn loben, egal was passiert. Ich will ihn rühmen. Und meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Und David stellt fest, ich will nicht das Lob, das die Menschen machen mit diesem Lied, mit diesem Schlager, der hieß, Saul erschlug Tausende, aber David erschlug Zehntausende. Er will nicht im Mittelpunkt stehen, sondern entscheidet sich, das Lob soll allein Gott gelten. Und er sagt, die Elenden, die sollen es hören, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Und das ist auch das, wenn wir von dem erzählen, was in unserem Leben gut läuft, dass wir sagen, aber nicht ich, sondern der Herr hat mich befähigt, das zu tun. Dass die Menschen das hören, dass die Menschen nicht auf mich schauen, auf uns schauen, sondern auf Gott, dass unser Leben für sie transparent wird und dass sie Jesus in uns sehen. Und so fängt er dann an, aus seiner Erfahrung den Elenden etwas beizubringen. Und er gibt mehrere Aufrufe. Er sagt, preist den Herrn, das haben wir gerade gehört. Er sagt dann in Vers 4, preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen und so weiter. Also er macht einen Aufruf zum Lobpreis. Und dann geht es weiter. Er macht einen Aufruf zur Gottesfurcht. Habt keine Angst vor anderen Königen. Ist so witzig, dass er das jetzt sagt, ne? Selber hat er Schiss gehabt, aber jetzt sagt er, Leute, das dürfen wir eigentlich nicht. Es gibt nur einen, der wirklich über allem steht, und das ist Gott. Und vor dem müssen wir ehrfürchtig sein. Nicht Angst haben, sondern ehrfürchtig sein, weil er uns das Leben schenken kann und weil er uns aber auch richten kann. Deswegen sagt er im Vers 8 bis 11, ruft er uns auf, Gottesfurcht zu haben. Und dann macht er einen Aufruf zum Lernen, dass wir lernen sollen. Und lernen, das müssen ja Kinder, ne? Morgen fängt die Schule wieder an. Aber lernen müssen wir alle, unser Leben lang, egal wie alt wir sind. In der Fachsprache heißt es lifelong learning, also ein Leben lang lernen. Und ich staune darüber, meine Mutter, als ich als Missionar nach Russland gegangen bin, hat sie mit Ende 60 noch angefangen, Englisch zu lernen im Abendkurs. Und hat Englisch, weil sie immer, wenn sie mich angerufen hat, waren da Menschen am Apparat und sie konnte denen nicht sagen, dass sie mit mir sprechen wollte. Und deswegen hat sie Englisch gelernt und hatte so einen Spaß daran, dass sie einen Kurs nach dem anderen gemacht hat und dann sogar nachher englische Bücher gelesen. Man kann lernen, man ist nie zu alt dafür. Und auch was das Leben mit Gott anbetrifft, sind wir lebenslange Lerner. Lebenslange Lerner. Da ist niemand zu jung und niemand zu alt. Er ruft uns auf zu lernen, aber er ruft uns auch auf, richtig zu leben. Richtig zu leben. Man kann falsch leben, man kann richtig leben. Und er ruft uns auf und gibt uns ganz konkrete Dinge nachher an die Hand. Und in diesem Aufruf, da steht auch unsere Jahreslosung. Es geht also um Frieden. Und David, der das Kämpfen gewöhnt war, er wusste trotzdem, dass ein echter, ein beständiger Frieden eine andere Qualität braucht, als wenn ich nicht kämpfe. Frieden bedeutet nicht nur, dass ich nicht kämpfe, sondern es braucht eine andere Qualität. Und deswegen, wir suchen ja den Frieden. Wir müssen uns ja darüber klar werden, was suchen wir jetzt überhaupt. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was ist denn biblischer Frieden? Und biblischer Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Europa hat so lange wie noch nie keinen Krieg gehabt. Wir haben Friedenszeit. 70 Jahre schon, kein Krieg in unserem Territorium hier in Mitteleuropa. Aber es gibt trotzdem nur wenig Frieden unter den Europäern. Deswegen wollen die Engländer ja auch weg. Völker sind gegeneinander. Rassismus nimmt wieder zu. Familien liegen im Streit. Arbeitskollegen machen sich das Leben gegenseitig schwer. Ehen arten in kriegsähnliche Situationen aus. Gemeinden zerbrechen durch Unstimmigkeiten. Da ist kein Frieden. Obwohl kein Krieg ist, ist trotzdem kein Frieden da. Und der Frieden braucht eine andere Qualität. Der Frieden braucht eine andere Qualität. Und biblischer Frieden bedeutet in erster Linie eine gute Beziehung zu Gott. Eine gute Beziehung zu Gott, eine gute Beziehung zu mir selber und eine gute Beziehung zu anderen Menschen. Das bedeutet biblischer Frieden. Frieden ist die Situation, in der menschliches Leben und das Zusammenleben in jeglicher Hinsicht so ist, dass es Menschen gut geht. Das will der Frieden. Es soll Menschen gut gehen. Und das ist auch das, was das hebräische Wort Frieden meint. Ihr kennt das hebräische Wort für Frieden? Shalom. Shalom. Und was bedeutet, natürlich, es bedeutet Frieden, aber wenn man das wörtlich nimmt, dann heißt es eigentlich heil sein, ganz sein. Das hebräische Wort Shalom bedeutet heil sein, ganz sein. Natürlich war es im Alten Testament Praxis, dass Herrscher den Frieden mit militärischer Gewalt herstellten. Und es gab auch Schlachten, bei denen Gott das Volk Israel unterstützte. Aber in späteren Texten begannen die Menschen, sich einen friedlichen Weg vorzustellen, einen Frieden, der ohne Krieg auskommt. Und so steht zum Beispiel beim Prophet Jesaja, dass Gott die Menschen in der Weise richten wird, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr Krieg führen. Ich glaube, das habe ich hier sogar nochmal aufgeschrieben. Nee. Und wenn wir dann ins Neue Testament reingucken, dann stellt sich Gott ganz besonders vor mit einem Namen. 7-mal macht er das.
Ja, ich brauche die andere Hand.
7-mal. Er stellt sich nämlich vor als Gott des Friedens. Als Gott des Friedens. Darüber liest man so schnell weg. Aber er sagt, ich bin der Gott des Friedens. So stellen wir also fest, der biblische Frieden ist mehr als nur Waffenstillstand, mehr als nur kein Krieg. Jetzt ist die Frage nur, okay, jetzt wissen wir, was wir suchen, aber wo suchen wir das? Wir können diesen Frieden nicht bei uns selber finden. Wenn wir den Frieden, der in unseren Herzen herrscht, der ist sehr begrenzt. Der kommt schnell an sein Limit. Auch wenn wir gute Vorsätze haben, hat man ja Anfang des Jahres gute Vorsätze, aber die kommen sehr schnell an die Grenzen. Wir müssen bei der Quelle des Friedens suchen, nämlich bei Gott. Und im Alten Testament wurde ja schon versprochen, dass Gott einen Friedenfürst schickt. In Jesaja 9, 4 und 5, da heißt es nämlich, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater und jetzt kommt's, Friedefürst, dass auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron und in seinem Davids und in seinem Königreich. Dass erst Stärke und Schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und wir hatten ja gerade Weihnachten. Wir haben gerade von dem Kind in der Krippe gesprochen. Und das ist der Friedefürst, den Gott geschickt hat. Und dann sagt Jesus ja selber in Johannes 14, Vers 27, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Also sein Frieden, Jesu Frieden, hat eine andere Qualität als dieser weltliche Frieden da draußen. Warum? Wir sehen es in seinem Leben. Im Leben von Jesus, er verzichtete auf alle seine Rechte. Er war der König der Könige, der Herr der Herren. Er war mit bei der Schöpfung. Ihm haben alle Engel gedient und er hat das alles abgelegt und ist Mensch geworden, hat auf das verzichtet, hat auf seine Rechte verzichtet. Aber noch viel mehr, sie haben ihn ja beschuldigt, Gotteslästerer zu sein. Und er hätte ja um sein Recht kämpfen können. Er hätte doch sagen können, nein, das stimmt nicht und ich bin der Sohn Gottes und das ist Wirklichkeit und ihr habt Unrecht. Und er hätte ja um sein Recht kämpfen können, aber er hat das abgelegt. Er hat auf seine Rechte verzichtet. Er hat seine Rechte nicht eingefordert. Er war nicht rechthaberisch. Und wir können lernen von ihm, dass ich auf meine Rechte sogar verzichten darf. Auch wenn jemand an mir etwas getan hat, was Unrecht war. Und ich hätte ihm Recht, eine reinzudrücken und draufzuhauen und zu sagen, du hast Unrecht und du sollst das nicht und du darfst das nicht. Und wir dürfen von Jesus lernen zu sagen, ich verzeihe dir, ich vergebe dir. Wir kriegen eine neue Chance. auf meine Rechte verzichten, so wie Jesus verzichtet hat. Und er legte in Demut sein Leben für uns nieder. In Demut. Er hätte doch eine Legion Engel holen können, die ihn da vom Kreuz bewahren. Aber das hat er nicht getan. In Demut hat er sein Leben für uns niedergelegt. Und er versöhnte uns mit Gott. Und ich liebe die deutsche Sprache. Er versöhnte uns. Versöhnte, da steckt Sohn drin. Gottes Sohn brachte uns den Frieden. Er versöhnte uns mit Gott, indem er alle unsere Sünde, alle unsere Fehler, all das, was wir falsch gemacht haben, auf sich genommen hat, obwohl er sündlos war, obwohl er ohne Fehler war, obwohl er so lebte, wie Gott sich das vorstellt. Und das ist der Grund, warum sein Frieden anders ist als unser Frieden. Unser Frieden. Und so ruft uns der König und Kriegsheld David auf, diesen Frieden zu suchen, den Frieden bei Gott zu suchen und ihn nachzujagen. Und Psalm 34, da geht es nämlich, wenn wir uns den nochmal vornehmen, wenn ihr den nochmal zu Hause lest, da geht es ab Vers 16 bis 22 um den gerechten Gottes. Und David wusste damals schon, ich werde hier keinen Frieden bringen können. Keinen Frieden Gottes. Er wusste, dass es da jemand kommt, der größer wäre als er. Und dann gibt er in Vers 21, gibt Gott durch ihn eine Verheißung an die Menschen. Da heißt es, er bewahrt ihm, den Gerechten, alle seine Gebeine, dass nicht eins zerbrochen wird. Das heißt nichts anderes. Er passt auf, dass dem Gerechten nicht die Knochen gebrochen werden. Das ist ja eine schöne Verheißung, denkt man sich. Da passt jemand auf, dass der beim Skifahren nicht verunglückt. Aber nein, das ist eine Verheißung für den Messias. Und wenn wir Johannes 19, Vers 33 sehen, dann hören wir davon, dass Jesus am Kreuz nicht die Beine kaputt gebrochen worden sind, die Knochen der Beine. Es war nämlich so, wenn die Leute noch nicht tot waren am Kreuz, dann hat man ihnen die Beine gebrochen, damit sie runtersacken und nicht mehr atmen können. Aber Jesus war tot. Und Gott hat Jesus bewahrt davor, dass ihm die Knochen gebrochen worden sind. Und somit erfüllt sich in Jesus das, was David so viele hundert Jahre vorher gesagt hat. Und wenn wir dann noch den Vers 23 lesen, dann hören wir das reine Evangelium, das Evangelium, das Jesus verkündet hat. Da heißt es nämlich, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Das ist pures Evangelium, das ist pure gute Botschaft, Freudenbotschaft. Der Herr erlöst seine Knechte, der Herr befreit alle, die auf ihn trauen, von ihrer Schuld. Das hat Jesus getan. Da müssen wir Frieden suchen, bei ihm. Aber wie suchen, und damit komme ich zum Ende, wie suchen und wie jagen wir jetzt? Und wir haben ja schon von Anfang an gehört, jagen und Frieden, das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist irgendwie schwierig. Das ist irgendwie paradox. Und wir jagen ja nur das, was von Wert ist, was für uns persönlich von Wert ist. Das jagen wir. Einige Menschen jagen Wildtiere wegen ihres Fleisches oder ihrem Fell oder wegen ihrem Elfenbein. Oder andere jagen irgendwas, Schnäppchen, ne? Neues Kleid, neue Schuhe. Dinge, die für uns, neuer Computer, Dinge, die für uns von Wert sind, jagen wir an. Die Dinge, die uns nichts bedeuten, da laufen wir nicht hinterher. Die Mühe machen wir uns gar nicht. Und wenn wir ganz persönlich ein Ziel verfolgen, wenn wir es jagen, dann erhoffen wir uns etwas. Das machen wir, weil wir uns daraus was erhoffen. Und jetzt ruft König David uns auf, den Frieden zu jagen. Und wir müssen ihn jagen, weil er unser Leben neu macht. Weil er unsere Beziehung untereinander heil werden lässt, dass der Shalom Gottes in unsere Beziehungen kommt, auch in der Beziehung zu mir selber, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung untereinander, dass der Shalom kommt, dass wir heil sein können, dass wir ganz sein können. Und nun ist dieser Aufruf vom König David für das Jahr 2019 kein bloßer Appell. Jetzt reißt euch alle mal zusammen, jetzt sucht doch mal den Frieden, jetzt jagt doch dem mal hinterher. Nein, Frieden fällt uns nicht einfach so in den Schoß. Wir sind keine Jäger auf dem Hochsitz, kennt ihr die? Die sitzen da irgendwo im Wald, morgens früh, in der Morgendämmerung, und die warten darauf, dass da irgendwann ein Tier auftaucht, ein Reh hoffentlich. Und wenn es dann kommt, bam! Und das ist nicht das, wozu wir aufgerufen sind. Wir sitzen jetzt alle hier brav in der Gemeinde und warten darauf, dass irgendwann mal der Frieden vorbeikommt und dann, bang, erledigen wir den Frieden. Nein, diese Suche, diese Jagd verlangt konkrete Action. Aktion. Konkret, dass wir etwas tun. Und dazu hilft uns auch Vers 14 und Vers 15. Da heißt es nämlich, behüte deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Und die ersten Schritte des Friedens bedeuten, dass ich aufpasse, was ich sage. Das, was ich sage, ist meistens in meinem Kopf vorher schon entstanden, was ich denke. Da fängt es eigentlich schon an, was ich über den anderen denke. Mensch, der Düring hat heute Morgen aber wieder lange geredet. Mann. Oder irgendwas anderes. Ich fange an zu denken und wenn ich es dann ausspreche, dann kann das sein, dass der Frieden flöten geht. Wenn ich es ausspreche und die anderen damit kleiner mache, dass ich die anderen kleiner mache als mich selber. Dass ich, der David ruft uns auf, dass ich aufhöre, unfair über andere zu reden. Oder sogar läster. Oder dass ich Ungutes sage. Und dann wird es noch eindeutiger in Vers 15. Lass ab vom Bösen. Ganz konkreter Aufruf. Heute Morgen, lass ab vom Bösen. Hör auf mit dem, was Gott nicht will. Hör auf mit dem, was Gott nicht will. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge in unserem Leben. Schlecht über mich selber denken. Schlecht über den anderen denken. Steuer hinterziehen. Macht doch jeder. Oder Griff in die Kasse. Oder was auch immer, im Internet irgendwelche Seiten angucken, die nicht gut sind. Oder was auch immer. Lass ab vom Bösen. Und dann als zweites ruft uns David zu, tu Gutes. Tu Gutes. Und Jesus sagt besonders zu seinen Feinden, über seinen Feinden, sagt er, Lukas 6, 35, liebt eure Feinde. Erweist ihnen Gutes, weil sie es euch vielleicht nicht leiht ihnen Geld, sagt er sogar, und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten, denn er erweist auch den Undankbaren und dem Bösen Gutes. Dass wir auf unser Recht verzichten, dass wir Gutes tun, sogar den Feinden. Und dass wir suchen. Wir suchen den Frieden. Und bei einer Suche gibt man nicht schnell auf. Habt ihr schon mal einen Schlüssel verloren und gesucht? Da sucht man und kann vielleicht sogar nicht schlafen, weil man sucht. Und denkt sich, wo habe ich ihn bloß hingelegt? Mein Tipp ist immer, geh da nochmal hin, wo du ihn wirklich normalerweise immer hinlegst. Und die meisten sagen dann immer, nee, habe ich aber schon 10-mal geguckt. Dann sage ich, guck ein 11. Mal und siehe da. Meist liegt der Schlüssel dann dort, wo auch hingehört, meistens, gibt auch andere. Aber man bei der Suche nicht schnell aufgeben, nicht schnell zufrieden zu sein, dran zu bleiben. Und auch wenn wir nächstes Jahr Probleme in der Gemeinde, Probleme miteinander haben, nicht aufgeben, sondern weitermachen, zu suchen und dann zu jagen. Gib dein Bestes. Ein Jäger will etwas nach Hause bringen. Auch jemand, der fischt, will einen Fisch mit nach Hause bringen. Die geben ihr Bestes, dass sich die Jagd lohnt. Unser Bestes geben dieses Jahr, den Frieden in unserer Gemeinde voranzubringen. Aber man muss dazu sagen, letztendlich, und damit komme ich so zum Schluss, letztendlich kommt es ja nicht auf unser Können drauf an. Unser Frieden, wenn wir versuchen, aus uns heraus Friede, Freude, Eierkuchen bei uns zu leben, dann werden wir schnell an unsere Grenzen kommen. Sondern der gerechte Gottes, der Friedefürst, Jesus selber will uns den Frieden schenken. Er will uns den Frieden schenken. Aber er schenkt nur dann, wenn wir das Geschenk auch haben wollen. Wenn wir es selber versuchen, dann lässt er uns das machen. Aber er möchte, dass wir unsere Herzen öffnen und dass wir ihn zum Zug in unserem Leben kommen. Wenn ich dann aufhöre, meine Dinge, meine Vorstellungen aus meiner eigenen Kraft durchzuziehen und Jesus zum Zug kommen lasse, dann wird Frieden, der biblische, der göttliche Frieden möglich sein. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der ruft uns auch auf und sagt es: Jagt dem Frieden nach, mit allem nach. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen kann. Die Heiligung. Also so zu werden, wie sich Gott mich eigentlich vorgestellt hat. Mein Bild ist weg. Danke. Heiligung bedeutet, werden wie Gott mich eigentlich gemacht hat. In seinem Shalom leben. Heil sein. Ganz sein. Und liebe Geschwister, lasst uns jetzt mit allen Eifer, mit aller Kraft und allem Mut 2019 den Frieden bei Jesus suchen und ihm in unserer Gemeinde nachjagen. Amen. 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 Wir wollen beten. Herr, wohin sollten wir gehen? Außer zu dir. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir danken dir dafür, dass du zu uns gesprochen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns aufrufst, dass wir zu dir kommen, dass wir den Frieden bei dir suchen und hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir von dem Bösen ablassen. Hilf uns, dass wir fähig werden, durch deinen guten Geist Gutes zu tun, eben auch unseren Feinden, den Menschen, die uns Probleme machen, die Menschen, die uns nicht gut tun, dass wir ihnen Gutes tun können, Herr. Das können wir aus uns selber nicht heraus. Und Herr, dass wir den Frieden suchen, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht zu schnell zufrieden sind, dass wir dranbleiben, Herr. Und dass wir unser Bestes geben und diesen Frieden nachjagen. Das möchtest du in unseren Herzen möglich machen, Jesus. Denn du bist der Friedefürst. Du hast Frieden geschaffen zwischen uns und Gott. Du hast dein Leben gegeben. Du hast auf deine Rechte verzichtet. Du hast die Sünde auf dich genommen. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass du etwas mit uns als Gemeinde vorhast, dass wir eine Gemeinde des Friedens werden dürfen, dass wir lernen dürfen und dass du uns auf neue Wege bringst. Dafür loben und preisen wir dich. Und wir wollen jetzt das Vaterunser beten und ich möchte euch bitten, wenn es euch möglich ist, dazu aufzustehen.